Wir haben nachher dann später das zweite Zeugenvideo gesehen, wo man einen Wolf aus links aus dem Bild laufen sieht, also weg von dem Geschehen. Aber auf diesem zweiten Zeugenvideo, das nicht veröffentlicht wurde, sieht man nur einen Wolf weglaufen.
Ja, es wurde nie gesprochen davon, dass die Wölfe mal gerannt wären oder so, sondern eigentlich eher im gemütlichen Trott sind sie rundgegangen und auch wieder davongegangen. Also von dem her deutet das natürlich nicht sehr auf einen Angriff.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Wolfspodcast. Thomas, du bist bereit? Ich habe dich schon im Hintergrund lachen gehört.
Ja, herzliche Grüße hier aus Lüneburg nach Berlin, liebe Sabine.
Lieber Thomas, herzlich willkommen. Ja, wir berichten in dieser Podcast-Folge über einen aktuellen Fall aus der Schweiz. Wir sind also heute thematisch wieder in der Schweiz. Dort wurde im Januar mit der Annäherung eines Wolfes an einen Vierjährigen eine mediale Lawine losgetreten.
Ja, und tatsächlich ist solch ein Vorfall in 30 Jahren Schweizer Wolfspräsenz noch nie aufgetreten, geschweige dokumentiert worden. Und deshalb wollte ein kleiner, noch relativ junger Verein namens Wolfshirten mehr dazu erfahren, um die Situation besser beurteilen zu können.
Dabei haben sie Erstaunliches herausgefunden und eine detaillierte und wasserdichte Stellungnahme verfasst. Den Wolfshirten und ihren wirklich spektakulären Ermittlungen widmen wir diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Carmen Müller und Rolf Hilfiger.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo in die Schweiz.
Besten Dank für die Einladung, Sabine und Thomas. Freut mich sehr, es freut uns sehr, dass wir hier teilnehmen können an eurem Podcast. Ja, wir Wolfshirten sind eigentlich entstanden aus quasi den Resten des Referendumskomitees, wo wir über das erneut missratene Jagdgesetz befinden mussten. Wir haben uns entschieden, einige mittlere Vereine in der Schweiz und Einzelpersonen, das Referendum nochmals zu ergreifen, was wir leider nicht geschafft haben. Wir haben es knapp verpasst, aber eben doch verpasst. Und so im Nachhinein muss man sagen, das wäre so die letzte Chance gewesen, da wirklich eine Blockade auch zu setzen gegenüber der Politik. Ist leider nicht gelungen. Wir haben uns dann entschieden, im Anschluss an das Referendum mal alle die Leute wieder zusammenzubringen und zu überlegen, wie geht's weiter jetzt mit dieser ganzen Geschichte. Wir wollten eigentlich ursprünglich ein Netzwerk aufbauen aus den Beteiligten, was aber nicht so richtig gelungen ist. Es hat sehr viele gehabt, auch die haben ihre Wunden noch lecken müssen. Also das ist dann auch ins Geld gegangen, die ganze Aktion. Also die haben gesagt, im Moment haben wir einfach keine Möglichkeiten mehr. Und wir haben uns dann zu dritt entschieden, dass wir einen Verein gründen. Wir waren alle nicht begeistert von Vereinen und haben gesagt, ja, ist jetzt nicht das, was wir gesucht haben. Aber unter dem Strich mussten wir sagen, wir brauchen Strukturen, wir brauchen Kompetenzen, wir brauchen auch Möglichkeiten, um etwas längerfristig aufzubauen. Und darum haben wir uns entschieden, diesen Verein zu gründen. Da hat es noch einen Hund in der Leitung.
Was ist das für ein Hund? Erzähl mal.
Das ist von Carmen.
Also von Carmen ist das der Hund. Okay, das ist sehr süß.
Ja, okay. Ja, also wir haben uns dann entschieden, diesen Verein zu gründen. Wir sind dazu in den Tierpark Langenberg gegangen. Dort hat es drei Wölfe und wir haben uns dann vor diesem Gehege mit den Wölfen haben wir gesagt, so, wir gründen jetzt diesen Verein und dann hat es eigentlich begonnen. Das war im letzten August 2024, also von dem her sind wir doch ein recht junger Verein noch, aber immerhin, wir haben schon 37 Mitgliederinnen und Mitglieder. Wir haben gestartet, um jetzt in erster Linie mal die Strukturen auch zu etablieren, genügend Leute zu haben, um die verschiedenen Themenbereiche auch abzudecken. Wir haben uns mal so provisorisch aufgeteilt in drei Gruppierungen. Also wir sagen, wir haben eine Gruppe Monitoring, die beschäftigt sich vorwiegend eben, indem dass sie auf dem Feld sind, dass sie aktuelle Geschehnisse anschauen, dokumentieren auch. Wir haben eine Gruppe Promotion, also dort geht es darum, um unseren Verein auch zu etablieren, auch Publikumsarbeit zu machen, auch mal an eine Demonstration zu gehen und dann den Bereich Content, also wo wir mehr so Basisarbeit machen, auch Literaturstudium betreiben, Basistexte verfassen, um diese dann der Promotion-Gruppe zu übergeben.
Das also klingt das doch wie Musik in deinen Ohren, Thomas, oder? Das klingt richtig professionell, ne?
Ja, wir haben ja letztens gerade von neuen Vereinen in der Schweiz und in Österreich gesprochen. Putzig fanden wir tatsächlich den Namen Wolfshirten, weil ein Hirte ist ja ein Hüter einer Nutztierherde. Ihr sagt aber, ihr seid Wolfshirten. Wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, dieser Begriff wurde eigentlich von Markus, einem unserer Gründungsmitglieder, kreiert. Auch das Visual, also das Logo dazu hin. Und er hat sich einfach gesagt, ja, wenn schon alle Schafe behirtet werden, wer kümmert sich um die Wölfe?
Das finde ich
also
toll.
Also sind wir das letztendlich, darum sind wir jetzt die Wolfshirten. Und es klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber mit der Zeit versteht man das, was wir meinen damit. Und das ist auch so eigentlich unser Leitmotto, dass wir uns wirklich kümmern in diesem Sinne, dass wir sagen, wir wollen, dass fair umgegangen wird mit den Wölfen, aber immer auch wissenschaftlich fundiert. Also nicht sehr politisch, wie wir uns engagieren. Wir richten uns eher nach der Wissenschaft und sagen, was dort geschieht, das ist eigentlich so quasi das Maß der Dinge. Notabene auch die Berner Konvention, also die eigentlich immer noch gilt für die Schweiz, ist für uns so eine Leitlinie, wo wir bis anhin gesagt haben, an dem können wir uns gut orientieren. Und darum ist es auch ein bisschen schwierig im Moment für die Zukunft zu planen, weil wir wissen noch nicht ganz genau, was dort rauskommt. Mhm. Es gibt ja noch ein Gerichtsverfahren, das hängig ist. Es gibt prinzipiell die Möglichkeit noch, dass Leute ihr Ja in ein Nein umwandeln, was ich zwar eher nicht vermute. Also dort ist noch nicht alles gesagt. Und dann ist ja in der Schweiz so, dass wir sehr, sehr schnell in die Umsetzung gehen können. Also weil wir haben ja nicht die FFH-Richtlinie, die zuerst noch genommen werden muss, die Hürde. Also bei uns kann es direkt losgehen.
Tom, was machst du eigentlich bei den Wolfshirten? Du bist ja hier die vierte in der Runde und wir freuen uns auf deinen Beitrag.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einladung. Ich bin auch Mitglied beim Wolfshirten, also aktiv Mitglied, war eben vorher schon alleine aktiv und habe sie dann gefunden, weil ich an einer Demonstration war im Dezember 23, dort den Peter Dettling kennengelernt habe und anschließend dann Markus Duff, das zweite Gründungsmitglied neben Rolf, hatte selber schon mehrmals Briefe geschrieben, einmal im August 23 und dann wieder im August 24 betreffend zwei anderen Vorfällen mit Wölfen, wo in den Medien darüber sehr ausgiebig berichtet wurde. Und ich war da einfach auch mit dieser reißerischen Berichterstattung nicht ganz einverstanden. Mhm. Dann hat sich das überschnitten, die Vereinsgründung und meine Tätigkeiten und jetzt versuchen wir da gemeinsam etwas zu bewegen.
Also du bist doch quasi auch diejenige, die die ganzen Briefe schreibt, die Beschwerdebriefe schreibt, die Rügen fertig macht für den Presserat und. Also diese ganzen Fleißarbeiten auch im Hintergrund.
Ja, die Carmen ist wirklich die Seele vom Verein neben dem Office. Das Office ist klar, weil dass sie eher die administrativen Dinge macht und Carmen ist wirklich ja die Person, die alles im Griff hat, weiß noch, was ist wann geschehen und wo finde ich es auch unter dem Strich. Ja, und das Ganze auch zu Papier bringt und erst noch sehr gut. Also das sind wir sehr, sehr dankbar, dass die Carmen bei uns ist.
Ja, wir fassen zusammen. Ihr seid wirklich sehr gut aufgestellt. Ich finde, ihr habt eine super tolle Struktur. Das klingt danach, dass wir von euch noch sehr viel mehr hören werden in der nächsten Zeit. Davon bin ich überzeugt, weil ihr habt wirklich einen guten Plan. Und das, was ihr macht, ist natürlich wichtiger denn je. Jetzt lasst uns aber mal die Geschichte aufrollen, der Reihe nach, die wir eingangs schon erwähnt haben. Was ist genau in Elm im Kanton Glarus im Januar passiert?
Ja, auf Elm sind wir aufmerksam geworden, wie der Rest der Schweiz gefühlt, durch ein Video von Tele Zürich. Das ist am 24. Januar publiziert worden. Darin sieht man zuerst so die ersten 10, 11 Sekunden ein Augenzeugenvideo der betroffenen Mutter, die da Wölfe zuerst filmt und dann plötzlich realisiert, dass ihr Kind hinter dem Hof oben auf der steilen Wiese am Spielen ist. Dann beginnt sie zu rennen, man versteht und sieht dann auch nichts mehr. Dann ist Tele Zürich am nächsten Tag zum Hof gefahren und hat da einen Medienbeitrag dazu erstellt. selber eben vor Ort auch Filmaufnahmen gemacht und dazu berichtet.
Also ganz kurz, das Geschehen wurde dokumentiert von der eigenen Mutter, also von der Mutter des Kindes, die hat gefilmt. Und dann kam noch ein Kamerateam, was dann im Nachgang auch noch gefilmt hat. Oder gab es noch Dritte, die dort vor Ort gefilmt haben, an dem Tag, als das passiert ist?
Genau, wie wir dann später bei der Zusammenstellung unserer Daten mitbekommen haben, gibt es da noch ein zweites Zeugenvideo. Wir wissen nicht, von wem das ist, aber das ist beim Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Glarus hinterlegt. Wir durften dann später auch Einsicht nehmen. Es ist einfach ein kurzer Schnitt nochmals auf die Wölfe, die oben am Weg dann sich befanden. Weitere Video oder Bilder gibt es nur live von dem Medienbericht. Okay. Also Tele Zürich hat da noch die Szenerie gefilmt.
Also es gibt also zwei Videos. Und jetzt musst du uns mal ganz kurz beschreiben, was man genau auf diesen Videos sieht, damit wir so einen Eindruck bekommen. Da ist also eine Berglandschaft, da ist ein Bauernhof, da ist ein Hügel, da sind Wölfe und ein Kind. Jetzt bring das bitte mal so ein bisschen zusammen, damit wir eine Vorstellung haben, was auf dem Video zu sehen ist.
Wichtig ist noch zu wissen, dass eigentlich dann unsere ganze Recherche ausschließlich auf diesem Tele-Zürich-Video bestanden hat, bis wir später dann das andere Material sichten durften.
Ah, okay.
Also vielleicht noch zum anderen Material. Dort haben wir Ausschnitte gesehen. Also wir haben nicht das zweite Video in voller Länge gesehen. Also man hat uns gezeigt, was man zeigen wollte wahrscheinlich.
Also dieses Amt für Fischerei und Natur,
Fischerei, ja.
Die haben euch Ausschnitte aus einem Video gezeigt, aber nicht das Ganze. Aber immerhin durftet ihr die sehen. Ihr musstet das sicherlich beantragen oder so. Ihr seid dann dahin und habt es gesehen. Und die haben euch nicht das ganze Video gezeigt?
Wir gehen davon aus, dass es nur ein Ausschnitt war. Ja.
Okay.
Also da muss man sagen, das ist sehr zuvorkommend gewesen, dass uns dieser Leiter dort eingeladen hat. Der Kontakt wurde über WWF Glarus und St. Gallen hergestellt. Da sind wir sehr dankbar dafür, dass wir eben diese Türe offen fanden, weil das ist nicht selbstverständlich, dass sie allen den Zugang geben oder für
das müssen
alle nochmals
so
eine
Besprechung
machen.
Genau.
Ja, genau. Also einfach nur die einspracheberechtigten großen Vereine haben eigentlich das Anrecht darauf, angehört zu werden. Und für uns war das ein Goodwill und das haben wir auch sehr geschätzt.
So genau. Was hat man denn da gesehen auf den Videos?
Man sieht dort, also das Zeugenvideo der Mutter ist eben, wie sie nach oben zeigt oder nach oben schaut. Sie filmt ja mit dem Handy. Mhm. Sie schaut so hangaufwärts. Da oben hat es eine Straße. Die ist circa 110 Meter vom Gebäude, vom landwirtschaftlichen Gebäude entfernt. Und auf dem Video sitzt da ein Wolf auf der Straße, den sieht man fast nicht. Und nachher hat es noch Stimmen im Hintergrund und dann realisiert sie eben, oh, mein Kind ist noch auf der Wiese am Spielen, hinter dem Bauernhof in Hanglage. Und sie schreit da, mein Kind, und beginnt zu rennen, weil sie offensichtlich zum Bub hinauf die Wiese hinaufrennen möchte. Dazu muss sie auch noch um eine Trockensteinmauer herum rennen, die links bei ihr, man sieht das, weil sie, das Natter kommt dann natürlich herunter. Sie beginnt ja zu rennen, dann schüttelt das Bild nur noch und dann ist das Video schon fertig. Das dauert 10-11 Sekunden. Mhm. Also mehr sieht man darauf nicht.
Nun kann es sein, dass wichtige Passagen weggelassen wurden und man euch nur eine bestimmte Passage gezeigt hat? Oder war das schon die entscheidende Passage?
Also diese 11 Sekunden ist ein Zeugenvideo, und zwar das Zeugenvideo der Mutter, weil es ist ihre Stimme, die spricht und sie hält es in der Hand. Also sie hat da live gefilmt und dann das eben mit ihrem Jungen bemerkt. Der zweite Teil ist dann alles von Tele Zürich quasi noch, Interview mit ihr persönlich und so weiter und Feedbackstimmen von anderen Leuten dazu. Das Standbild, das bei Sekunde 10 und 11 dann geblendet wird, bevor der Tele Zürich Reporter dann noch selber was sagt, das Standbild stammt aus dem zweiten Video von eben dem Zeugen, kennen wir die Quelle nicht, aber das ist das Anstammbild vom zweiten Video, das wir einsehen durften. Mehr sieht man dann nicht in diesen ersten 11 Sekunden.
Aber das heißt, die Mutter hat den Wolf gefilmt, ja oder nein? Mhm. Den einen Wolf sitzend oben auf der Straße.
Genau, und der zweite muss ein paar Meter daneben gesessen sein, aber im Tele-Zürich-Beitrag sieht man das nicht. Das ist nur braune Wiese mit einem braunen Fleck drin.
Okay, ein sitzender Wolf. Und Habe ich richtig verstanden?
Genau. Okay. Und dann bei Sekunde 10 und 11 sind es dann zwei sitzende Wölfe und die sieht man deutlicher, die sind dann näher rangezoomt. Und ich denke, ich erinnere mich, dass das ein Stammbild ist vom zweiten Video, das wir vom Amt einsehen durften.
Kann man ungefähr abschätzen, wie viel Meter zwischen Wolf oder zwischen den beiden Wölfen und dem Kind gewesen sind?
Ja, über die Distanzen gehen dann die Aussagen auseinander. Noch schnell die betreffenden Personen. Das war die Mutter als Augenzeugin, ihre Kollegin als Augenzeugin, die Großmutter, die auch dabei war, diese drei erwachsenen Frauen plus der vierjährige Junge. Und dann kam noch der vierte Augenzeuge dann später mit dem Auto hinzu. Also der traf gerade ein, wo das voll da im Gange war. Und zu den Distanzen gibt es unterschiedliche Aussagen. Die Mutter hat gesagt, zwischen den Wölfen und ihrem Kind waren es bis unter 20 Meter oder noch ein bisschen weniger. Ihre Kollegin hat da 30 Meter ausgesagt und das Amt war bei 30 bis 50 Metern, weil es keine Trittsiegel, keine anderen Spuren vor Ort zu sichern gab, kann man das nicht überprüfen.
Ja, und vielleicht noch, da wurde von den Leuten, wer das genau gemacht hat, wissen wir nicht, wurden so zwei Dinger aufgestellt, so ein Trioplan, das ist so ein Dreieck plus eine Fahne, eine kleine, und die Distanzen dort, was sie gesagt haben, so ist die Distanz Wolf und Kind gewesen, das wären höchstens 5 bis 7 Meter gewesen. Also das war dann nochmal eine andere Distanz, die da kursiert hat, die sie auch offiziell im Video gezeigt haben bei Tele Zürich.
Wenn der Wolf oder wenn die Wölfe wirklich 5 bis 7 Meter, wie einige behaupten, von dem Kind entfernt waren, dann muss es doch eine Aufnahme geben, wo alle drei zusammen zu sehen sind. Also das Kind und die beiden Wölfe. Gibt es so ein Bild?
Nein, gibt es nicht, weil die Mutter rennt ja los. Und was jetzt noch nicht hervorgekommen ist, als sie ja die beiden Wölfe gesessen hat, sind die noch weiter weg gewesen. In dieser Zeit, wo sie zu ihrem Jungen rauflief, sind die Wölfe oben auf dem Weg ihr entgegengelaufen. Mhm. Dann ist ein Wolf stehen geblieben, gemäß Zeugenaussage. Der andere Wolf sei dann vom Weg hinuntergestiegen, Richtung Junge. Wolf von oben herab. Die drei Zeugen von unten schreiend herauf, dem Jungen entgegen, der ebenfalls weinend und schreiend zu der Mutter zurücklief. Das ist natürlich alles nicht mehr auf dem privaten Video, weil die waren mit Rennen und Schreien beschäftigt. Man sieht nur den Start, Mutter rennt los, dann wackelt das Handy und dann ist Cut, oder?
Gibt es dazu irgendwie eine fachliche Einschätzung?
Ja, ich bin jetzt im Clinch, wie weit wir gerade zu einem sehr wichtigen Punkt vorgreifen sollen. Es gab von Amtes wegen keine fachliche Einschätzung zu dem Video, zu den 11 Sekunden der beiden privaten Videos. Also ich rede vom Privatvideo der Mutter plus dem Standbild vom zweiten Video. Das gibt zusammen 11 Sekunden Videomaterial. Ja? Also
vor Ort wurde dann schon von der Wildhut eine Skizze angefertigt mit den ungefähren Positionen und auch mit den Distanzen. Ja. Also das ist eigentlich das, was amtlich gemacht wurde. Ja.
Das ist aber eine Skizze mit Fotografien. Und auf diesen Fotografien hat es wieder Markierungen, die widersprüchlich waren zu den Aufnahmen von Tele Zürich vom nächsten Tag. Aber das ist eine weitere Unstimmigkeit. Also das Video wurde nicht überprüft vom Amtes wegen, ob mit dem etwas besonders wäre.
Also von Amts wegen wurde es nicht überprüft, aber es kam im Tele Zürich-Beitrag ein Experte zu Wort, der das Ganze eingeordnet hat.
Ja, genau. Nachher wurde zuerst die Mutter interviewt, wie sie sich gefühlt hat, wie es ihr gegangen ist. Sie hat dann auch erwähnt, dass sie Briefe geschrieben hätte und die Regierung glücklicherweise sofort reagiert hätte mit der Abschussbewilligung. Und dann kam noch das Interview mit einem Experten. Vielleicht möchte Rolf da was dazu sagen.
Ja, wir haben uns das schon überlegt und ich habe auch mit Peter Dettling nochmal gesprochen über das Thema. Und der hat mich eigentlich überzeugt und gesagt, du, ihr müsst den Menschen nicht immer wieder nennen etc. Der kriegt einfach noch mehr Publizität damit. Sagt ihm doch einfach oder ihnen, das ist der Experte, der da zu Wort gekommen ist. Den haben wir ja auch widerlegt in seiner Aussage zu einem großen Teil. Und nennt lieber meinen Namen, den Peter Dettling, als wirklichen Experten. Also wir haben sehr ausführlich mit ihm den ganzen Fall angeschaut und eben auch auf seine Expertise abgestützt und das ist uns auch der Wert, oder dass wir hier wirklich sagen können, wir haben einen wirklichen Wolfsexperten dazu gefragt, der schon Jagden von Wölfen auf kleine Beutetiere mitverfolgt hat und das auch einschätzen kann, und er kennt die Materie seit 20 oder sogar noch mehr Jahren. Also wir verlassen uns dort sehr stark auf das, und auch wenn man so die Standardwerke von Mech und Boitani liest, dann liest man dort halt schon zum Teil andere Dinge, als was von diesem Experten im Tele Zürich genannt wurde.
Also ich kann da ganz kurz mutmaßen, dass der Experte im Fernsehen bei euch wahrscheinlich gesagt hat, ja, brandgefährliche Situation, das Kind war in akuter Lebensgefahr und das muss jetzt gehandelt werden. So war das.
Ja, also das war quasi der Gipfel war dann, er hat sich hinreißen lassen und gesagt, 50% war das ein prädatorischer Angriff, oder?
Ein Angriff?
Ja.
Okay.
Also zu 50% hätte das in einem prädatorischen Angriff geendet, und das muss man sagen, das ist wirklich Mumpitz, oder?
Ja, also nach dem, was wir jetzt von euch gehört haben, was man da gesehen hat auf den Videos, klingt das ja nicht so sehr nach einem Angriff, als vielmehr, dass da oben, sage ich mal, die meiste Zeit die Wölfe da gesessen und sich wahrscheinlich ausgeruht haben und dann weitergezogen sind und vielleicht mal neugierig in die Richtung der schreienden Meute gelaufen sind. So stellt sich mir das jetzt dar, aber ich war nicht dabei. Die Frage ist eben halt, was könnte denn jetzt wirklich passiert sein an diesem besagten Tag? Ihr habt ja sicherlich auch Erkenntnisse darüber sammeln können und so ein Szenario gemacht, was da der wirkliche Ablauf gewesen sein kann.
Also eigentlich die Szenarien haben uns auch ein bisschen geleitet in der Recherche dann, oder? Wir haben uns vorgestellt, was hätte wirklich geschehen können. Und wir sind dann auch auf die Hypothese gekommen, dass unten beim Stall Ziegen draußen oder im Stall selber gewesen sind, dass der Wind gerade günstig und gut gewesen ist, dass die auch die Witterung aufnehmen hätten können, die Wölfe von diesen Ziegen. Es kann auch sein, dass dieses Geschrei die Neugier geweckt hat von den Wölfen, und einer ist runtergegangen, um zu schauen. Ob er wirklich runtergegangen ist, das ist noch die andere Frage, weil das ist ja letztendlich dann auch das Todesurteil gewesen für diesen. Also da müssen wir sagen, es sind Spekulationen, wir können nichts beweisen. Also es ist einfach, ich würde mal sagen, auch 50-50 ist es tatsächlich so gewesen oder vielleicht ein bisschen anders.
Also ihr könnt nicht beweisen, dass es so gelaufen ist, wie wir alle vermuten. Aber was ihr beweisen könnt, ist, dass es sicherlich systemische Fehler gibt in der Berichterstattung und dass da bestimmte Widersprüche sind und auch Dinge nicht ganz klar und offen kommuniziert wurden. Ich glaube, das können wir so festhalten, oder?
Ja, vielleicht auch im Grund, dass wir hier aktiv geworden sind. Wie Carmen eingangs schon gesagt hat, hat es auch andere Fälle gegeben bei diesen unmittelbaren Begegnungen, also zweimal mit Hirtinnen, oder einmal St. Gallen, einmal Graubünden, wo man aber sagen musste, das ist halt verständlich, oder? Das ist, glaube ich, sehr nahe beim Rendezvousplatz gewesen, der Wölfe, wo die mit dem Hund hingegangen ist. Und der andere Fall war auch sehr in der Nähe, wo sich die Wölfe ständig getroffen haben, das halt die Alphütte gestanden ist von dieser Hirtin und die Wölfe halt nicht weggegangen sind und einen anderen Ort gesucht haben. Das sind eigentlich, ich würde sagen, normale Begegnungen. Und wenn man ein bisschen schaut in den USA oder so, wenn irgendwie so ein Gebiet ist, wo die Bären gerade im Heidelbeeren fressen sind oder so, dann wird das abgesperrt, oder? Und wenn man weiß, da ist ein Rendezvousplatz von den Wölfen oder sogar eine Wurfhöhle, dann wird so ein Bereich abgesperrt, oder? Aber das ist halt bei uns noch nicht so etabliert, wie der Umgang sein sollte.
Ist denn da was passiert bei diesen Sachen?
Graubünden und St. Gallen? Nee, ja. Außer dass es auch wieder eine Pressekonferenz sehr schnell gegeben hat und ein riesen mediales Aufsehen entstanden ist. Das ist eigentlich so die Quintessenz, und dass so quasi auch Druck wieder ausgeübt wurde von der Politik.
Aber es ist niemand zu Schaden gekommen?
Nein, ist niemand zu Schaden gekommen.
Das ist ganz wichtig.
Sie haben natürlich Angst gehabt, oder? Aber das ist Angst, gut. Ist etwas anderes.
Man Gefahr, darf auch Respekt oder? Haben, wenn einem wilde Tiere begegnen. Das habe ich übrigens auch, wenn ich Wildschweine sehe, fühle ich auch Respekt und fühle mich jetzt auch nicht gerade ultra sicher. Das ist, sei auch jedem zugestanden. Aber wichtig ist eben zu sagen, auch bei diesen Begegnungen von Wölfen und Menschen mit Hunden zum Teil ist kein Schaden entstanden. Das muss man ganz deutlich sagen. Genau.
Ja, das ist schon so. Natürlich ist immer ein gewisses Risiko dabei, aber eben wenn man das runterrechnet oder so, dann gibt es viele andere Risiken, die sehr viel plausibler sind, dass etwas geschieht in unserem Breitengraden. Ja.
Vor Ort lag ja noch Schnee. Hat man eigentlich das Geschehen dann irgendwie nachempfinden können aufgrund der Spuren im Schnee, die Entfernung und so weiter, die Spuren vom Kind, Spuren von den Wölfen. Wölfe sind auf das Kind zugelaufen. Konnte man das mit Spuren nachweisen?
Es hatte zwar Neuschnee, Nassschnee, aber der war zu wenig, also das sah man auch auf den Videoaufnahmen. Das hat quasi nass geschneit, da war nichts da. Es hatte aber noch Schneefelder oben in der Wiese. Und die Wildhut, die ja gerade am Ende des Vorfalls auch eingetroffen war, die konnte dann aber keine Trittziegel feststellen in dem Schneefeld.
Ja, das wäre auch ein Indiz gewesen, in die eine oder andere Richtung, oder?
Ja, und das ist halt wirklich die Frage, wo jetzt genau, es war übrigens der eine Wolf, hat ja zugesehen, und der ist auf dem Weg geblieben, der andere Wolf ist da nach unten gelaufen, gemäß der Aussage. Mhm. Und der kann genauso gut am Rande des Schneefelds runtergekommen sein, dass tatsächlich da nichts zu sehen war.
Und dann sind die aber beide abgezogen, die Wölfe, ne?
Wir haben nachher dann später das zweite Zeugenvideo gesehen, wo man einen Wolf aus links aus dem Bild laufen sieht, also weg von dem Geschehen. Mhm. Und er ist nicht gerannt, sondern weggelaufen. Und der Kommentar war dazu, ja, eben der reine Wolf hätte sich schon nicht vertreiben lassen. Der sei da immer weiter auf den Jungen zugelaufen, bis die Mutter ihn dann erreicht hat, ihn auf den Arm hochgehoben hat. Und dann hätte er dann langsam umgedreht und hätte sich entfernt. Mhm. Aber auf diesem zweiten Zeugenvideo, das nicht veröffentlicht wurde, sieht man nur einen Wolf entspannt den oberen Weg, also eben wo die Wölfe sich drauf bewegten, weglaufen. Mhm. In Richtung des Jagdbanngebietes, das gleich oberhalb angrenzend ist.
Ja, es wurde nie gesprochen davon, weder von den Zeugen noch von anderen Leuten, dass die Wölfe mal gerannt wären oder so, sondern eigentlich eher im gemütlichen Trott sind sie rundgegangen und auch wieder davongegangen. Also von dem her deutet das natürlich nicht sehr auf einen Angriff hin.
Also eher eine Wolfsbegegnung, die tausendfach schon dokumentiert wurde, womöglich auch in der Schweiz, aber vor allen Dingen hier auch in Deutschland.
Ja, die Wölfe sich entfernen, könnte,
aber nicht hochflüchtig. Ja. Ne?
Genau, und das wurde leider dann als ein Teil der Begründung genommen, dass die Wölfe zu wenig scheu seien, weil sie nicht auf die Menschen, also auf diese Vertreibungsversuche reagiert hätten.
Mhm. Ja, man muss vielleicht sagen, eben wie Carmen gesagt hat, es ist ein Jagdbanngebiet, also quasi ein Naturschutzgebiet, wo nicht gejagt wird, und da verhalten sich die Tiere natürlich anders, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Wölfe, die dort ansässig sind, eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu den Menschen haben, einfach umgekehrt nicht. Also, dass sie den Menschen relativ gleichgültig gegenüberstehen, weil sie bis anhin einfach keine schlechten Erfahrungen gemacht haben oder noch nicht so sehr viele schlechten Erfahrungen gemacht haben. Also von dem her zeugt es ja eher davon, dass eigentlich da keine böse Absicht dahinter gewesen ist, sondern einfach Neugier und ein zufälliges neues Begegnung stattgefunden hat. Also ja.
Und dieser Weg, der ist auch bekannt dafür, dass Wild da wechselt. Also das war nicht das erste Mal, es wurden dort auch schon mehr Wölfe gesehen. Mhm. Die bewegen sich ja auf diesen Pfaden.
Das Tragische ist, dass einer der Wölfe diesen Ausflug in die Menschenwelt mit dem Leben bezahlt hat. Es gab dann eine Abschussgenehmigung. Das ist bei euch möglich, wenn sich Wölfe nähern einer Siedlung. Es hat, glaube ich, für beide Wölfe eine Abschussgenehmigung gegeben, aber nur einer wurde gefunden und tatsächlich auch entnommen, richtig?
Ja, das ist richtig. Also es ist so, beide sind, der eine, der hat ja eigentlich nichts getan. Der ist oben geblieben, nach Aussage, auf der Straße und ist dann auch weggetrottet. Aber die Argumentation war, und das begreife ich auch irgendwie, dass man die nicht auseinanderhalten kann. Man weiß letztendlich nicht, welcher dieser beiden ist dann wirklich runtergegangen und hat dieses Verhalten gezeigt, was eben nicht toleriert wird. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das BAFU, die hat so einen Konzept Wolf erstellt, wo eben auch dieses Verhalten gegenüber Menschen definiert wird. Und dort gibt es so den roten Bereich, ein unerwünschtes, oder dann im schwarzen Bereich das problematische Verhalten. Mhm. Und in diesem schwarzen Bereich gibt es ein paar Kriterien, die eben erfüllt werden müssen, damit man einen Wolf schießen kann. Und wenn man es wirklich so anschaut, durften sie diesen Entscheid fällen, oder? Also ist jetzt einfach die Frage, hat das wirklich so stattgefunden und waren die Distanzen?
Und es ist natürlich auch die Frage, ob es biologisch und wissenschaftlich Sinn macht, so einen Wolf zu erlegen. Klar, dass das nach euren Regeln passiert, ist klar. Ne? Aber ob das so gewesen ist, ist die Frage. Und ob es biologisch halt Sinn macht, Tiere, die sowas machen, Wölfe, die sowas machen, zu entnehmen. Dann wird es jetzt an dieser Stelle kriminalistisch, denn anhand des Videos, über das wir jetzt eben schon gesprochen haben, und der Tonsequenz habt ihr plötzlich einen Verdacht bekommen.
Wir hatten ja auch nur das Tele-Zürich-Video, diese 3,5 Minuten mit dem Zeugenvideo von ein paar Sekunden. Am Anfang wird ja da auf die beiden Wölfe hingewiesen, da sagt jemand 2, das bedeutet 2, also da oben sind 2 Wölfe. Dann redet eine Frau, man versteht sie aber nicht so gut, und dann realisiert die Mutter mein Kind und beginnt loszurennen und ist da in Sorge. Wir wollten das genauer analysieren und ich hatte da die Frage, ich würde gerne wissen, worüber die beiden vorher noch gesprochen haben, was da zu hören ist darauf in dieser Sequenz, die man nicht versteht. Und deshalb habe ich eine externe Tonanalyse in Auftrag gegeben und habe darum gebeten, dass man diese 3 Stimmen einzeln separiert, um besser zu hören, was da überhaupt gesprochen wurde, bevor es so turbulent wurde. Und ganz unerwarteterweise habe ich die Rückmeldung erhalten, dass es da in diesem Videomitschnitt von den ersten 4 Sekunden Diskrepanzen gibt, die man eigentlich nicht logisch erklären kann, respektive es gäbe nur eine Erklärung dafür. Diese Analyse der Stimmen oder mit dem ersten Aufwand konnten die 3 Stimmen noch nicht getrennt werden, aber die Hintergrundgeräusche wurden analysiert und dabei wurde festgestellt, dass diese Hintergrundgeräusche in den ersten paar Sekunden wechseln, die Stimmen nicht überein. Und das hat zum Schluss geführt, dass da ein Videoschnitt stattgefunden hat.
Okay.
Das war wirklich am Anfang des Videos, in den ersten 3 bis 4 Sekunden, bevor die Frau also losgerannt ist, wo eben die ersten 3 Stimmen sich noch unterhalten über die Wölfe, dann das Unverständliche und dann beginnt die Sequenz, wo man nachher nichts mehr versteht.
Das heißt, es hat einen Schnitt gegeben?
Ja.
Und dann wurde laut dieser Hintergrundanalyse etwas weggeblendet? Oder weggeblendet?
Genau. Und warum dieser Mann dann mir die Stimme nicht auseinandernehmen konnte? Er hat dann festgestellt, dass die 2. Stimme, wo ich gerne gewusst hätte, was sie noch sagen wollte oder gesagt hat, aber es war so undeutlich, die sei ausgeblendet worden. Respektive das Videomaterial, das ich schicken konnte zur Analyse, war ja dieser Tele-Zürich-Beitrag.
Also eine Mixspur, das ist immer schwierig, die auseinanderzudröseln dann, ja.
Ja, und vor allem, das ist nicht die Original-Handy-Datei, sondern das hat Tele-Zürich ausgestrahlt. Also das ist quasi nicht die beste Qualität, um da eine perfekte Analyse zu machen. Aber basierend nur schon auf diesem Beitrag sind einfach wirklich gravierende Unstimmigkeiten in der Tonspur festzustellen. Und mit dem hatten wir natürlich überhaupt nicht gerechnet. Wir wollten einfach wissen, ja, was wurde da geredet, bevor das losgegangen ist.
Der Experte, der diese Hintergrundanalyse, überhaupt diese Bewertung dieses Videos, dieser Audiospur vorgenommen hat, ist nicht irgendwer. Da habt ihr euch schon jemand Besonderes gesucht.
Ja, also das wusste ich im Vornherein nicht, aber er hat mir gesagt, dass er auch Analysen für Gerichtsfälle macht und so eine detaillierte Analyse würde natürlich dann nochmal mehr kosten.
Also ist ein richtiger Toningenieur, der auch für Gerichte arbeitet und gerichtsfeste Beweise liefern kann. Und der hat sich dieses Videos angenommen.
Ja, der erstellt einfach im Auftrag von Gerichten Tonanalysen, die dann auch anders dokumentiert werden müssen. Und dafür braucht es definitiv die Original-Videodatei.
Und die hattet ihr ja nicht, aber musstet ihr euch darauf verlassen. Aber immerhin wusste man dann, dort wurde geblendet und geschnitten. Wie wasserdicht ist diese Erkenntnis aus eurer Sicht?
Das ist einfach mal eine Feststellung, oder? In welche Richtung das geht, können wir nicht sagen. Es ist einfach ein weiterer Punkt, der uns stutzig gemacht hat, oder? Fragen aufwirft. Und wenn man so sieht mit den Distanzen und mit dem Video und auch die schnelle Reaktion auf das Ganze, oder? Am nächsten Tag war schon versammelte Presse und Spezialisten und weiß der Geil nicht wer für Blass. Am gleichen Tag wurden noch Briefe geschrieben von der Freundin und von der Frau selber. Es geht halt schon ein bisschen in die Richtung auch von Inszenierung, oder dann haben sie sehr, sehr schnell reagiert, was für mich eigentlich auch erstaunlich ist. Also ich könnte mich so als Mutter vorstellen, ich wäre zuerst mal sehr besorgt ums Kind und würde dann am nächsten oder übernächsten Tag mal beginnen zu überlegen, was kann man machen, aber bereits schon am selben Tag, das hat eben auch ein bisschen merkwürdig getönt, oder? Mhm. Nochmal, wir haben in diesem Sinn nichts, was verwertbar wäre, weil ich habe das Ganze dann auch noch juristisch abklären lassen, im Sinne von, es gibt in der Schweiz einen Artikel im Strafgesetzbuch, das heißt Schreckung der Bevölkerung, also wenn man die Bevölkerung unnötig in Schrecken versetzt. Sie ist dort auch aufs Resümee gekommen, dass wenn die Zeugenaussagen, und es beruft sich alles auf diese Zeugenaussagen, wenn sie dort falsche, grob falsche Angaben gemacht hätte, dann wäre das ein Fall, den man nachgehen müsste. Aber die Kantonspolizei hat uns eigentlich am Ende des ganzen Schriftverkehrs mitgeteilt, dass sie keinen Anlass sehen, hier aktiv zu werden. Also es fehlt dort auch wieder ein kleines Puzzleteil, um eben auch von Amtes wegen hier das Ganze untersuchen zu lassen. Und da kann man natürlich sagen, also wenn Sie von sich aus nicht eine Zeugenbefragung machen wollen, wir gehen nicht hin. Also das haben wir uns von Beginn weg auf die Fahne geschrieben. Wir machen keine direkten Kontakte mit diesen Leuten, weil dann haben wir sehr schnell entweder einen Hausfriedensbruch oder sonst irgendwie was am Hals, weil die Gegenpartei, die ist natürlich gut aufgesetzt, oder? Das müssen wir ganz klar wissen und keine Illusionen machen. Aus dem Grund sind wir auch sehr zurückhaltend gewesen mit Namen und mit Fragen.
Ja, ihr habt gar keine Namen und so genannt. Ihr wolltet euch da so ein bisschen absichern, ne? Also, was ihr aber getan habt, ist, ihr habt das Ganze zusammengeschrieben auf 9 Seiten und habt einen Bericht verfasst.
Das ist wahrscheinlich journalistisch nicht unbedingt das Beste, was man tun kann, aber das ist unser Resultat und wir konnten sagen, okay Leute, diejenigen, die es interessiert, die lesen das mal und haben ein bisschen eine breitere Ahnung vielleicht von dem, was gegangen ist, weil der ganze Kontext haben wir ja noch nicht besprochen, also dass in diesem Tal die Wölfe ja nicht nur willkommen sind, sondern dass es da massiv Opposition auch gibt, dass auch Leute in der Gegend, wo dieser Fall geschehen ist, auch noch Vorstehende sind dieser Gruppe Großraubtiere, die sehr gegen den Wolf auch orientiert sind. Also das sind alles Dinge, die da mitspielen im Ganzen.
Ja, vielleicht kann ich da noch ergänzen, wer die Zeugen waren. Also Namen nennen wir auf jeden Fall keine. Aber das war ein weiterer Punkt, der uns einfach oder der sehr Fragezeichen aufgeworfen hat. Die Mutter selber hält Ziegen und könnte eventuell auch von Rissen betroffen sein, weil Risse kamen vor in dieser Region in früheren Jahren. Ihre Kollegin, die bei diesem Austausch da vor dem Gebäude dabei war, als das sich ereignet hatte, die ist zufällig Journalistin von der Lokalpresse dort. Der Nachbar, der die Szenerie beobachtet hat, der war weiter unten, der hatte dort seinen eigenen Stall. Der hat dann berichtet, dass die Wölfe auf Gamsjagd wären und diese Gämse sei zu seinem Stall hinuntergerannt und hätten dann von der Gämse abgelassen und seien wieder hinauf auf die Straße gegangen und dann eben Richtung Jungen gelaufen, also Richtung Stallgebäude von den Augenzeugen. Er hatte die Mutter versucht, telefonisch zu erreichen, weil er sah, dass der Junge draußen am Spielen war und er sah die Wölfe, die sich in diese Richtung bewegten, hat sie nicht erreicht, ist dann in sein Auto gestiegen. Ich glaube, Rolf, du hattest das noch festgestellt, eine Minute, eineinhalb Minuten hinaufgefahren und ist dann eben gerade dazugekommen, als die Mutter dann bei ihrem Kind war. Und dieser Nachbar ist zufällig der Präsident vom Glarner Bauernverband und auch Mitglied der Fachkommission Großraubtiere der Bauerngruppe Glarus Süd.
Also nochmal ganz kurz, die Personen waren an dem fraglichen Tag zu dem Zeitpunkt anwesend, die Journalistin, der Präsident vom Bauernverband und die Mutter.
Ja, genau. Also ich muss mich noch korrigieren, er ist der Präsident von der Bauerngruppe Glarus Süd.
Okay.
Und ist gleichzeitig aber auch Mitglied in der Fachkommission Großraubtiere und der vierte Zeuge.
Der vierte Zeuge. So, das heißt, ist ja ideal für Menschen, die eine Geschichte konstruieren wollen. Ne? Da ist ja dann die gebündelte Kompetenz vor Ort, zufälligerweise, wenn zwei Wölfe den Weg passieren. Bin ich jetzt zynisch und böse oder entspricht das dem, wie ihr das auch fühlt?
Zufälligerweise war dann praktisch fast gleich, zeitgleich oder ganz kurz darauf der Wildhüter auch noch vor Ort. Da haben wir uns auch schon
auch gefragt, noch.
Wer hat den in der Zwischenzeit noch den aufgeboten?
Ja. Der war zufälligerweise auch in der Gegend, hat es geheißen.
In der Nähe hat es geheißen,
ja.
Nähe,
ja. Ja, also eben, das war für uns auch schon ein bisschen, es hat das so sehr schön zusammengespielt, oder? Die ganzen Funktionen, die da vertreten gewesen
zu
sind.
Zu schön, um wahr zu sein.
Ja, das hat einen natürlich schon die Fantasie angeregt. Aber
das ist unglaublich. Das ist wie gemalt, Thomas, ne, die Geschichte?
Ja, was ich mich frage, seid ihr dann mit euren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gegangen, an die Medien, an die Behörden und die haben darauf nicht reagiert? Ist das so richtig?
Ja, also der Markus hat dann den Presseverteiler gemacht. Diese neuen Seiten wurden sogar publiziert in so Lokalzeitschriften online, natürlich nicht gedruckt. Er hat das auch an die größte Zeitschrift dort in der Region Südostschweiz gesandt. Die haben uns dann aber so quasi eine Absage erteilt, begreiflich eigentlich, weil wir sind zu spät und es ist zu ausführlich und das kann man akzeptieren, so, das ist okay. Der Wildhut haben wir unser Resümee auch geschickt. Wir haben ein Dankeschön dafür gekriegt, aber mehr dann nicht. Mit der Kantonspolizei sind wir soweit eigentlich fertig. Und was noch bleiben könnte, ist eben diese Aussage, die juristische Beurteilung des ganzen Falls, weil eben dieser Artikel Schreckung der Bevölkerung schon noch etwas hat, oder? Weil dort, wenn wir noch ein bisschen bohren würden, das würde aber bedingen, dass wir mit den Zeugen nochmals reden oder vielleicht auch mit dem Amt für Jagd, dass man sagt, wir haben einfach so viele Dinge, die uns nachdenklich machen, die auch nicht stimmen. Was meinen Sie dazu? Wäre es nicht an der Zeit, das jetzt wirklich mal noch genau zu eruieren?
Habt ihr Gespräche geführt mit den einzelnen Akteuren und sie mit euren Erkenntnissen irgendwie konfrontiert? Gab es da vor Ort Gespräche, eine Recherche vor Ort?
Nee, waren wir nicht. Es ist auch so, dass wenn wir zusätzliche Erkenntnisse hätten machen können, dann wäre das wirklich Gespräch mit den Zeugen gewesen. Weil alles andere, weil die Wildhuts, die haben wir wirklich gelöchert, da geht nicht mehr. Auch die Polizei, die war am Schluss nicht sehr erfreut, wenn man immer wieder nachgehakt hat, aber wir haben es doch zum Schluss gebracht dort. Also so in diesem Sinne hätte es auch nichts mehr gebracht. Also wir waren dort eigentlich am Ende dieses Strangs angelangt und mussten sagen, also es ist jetzt wirklich key, dass man eine Zeugenaussage überprüfen würde und das liegt nicht an uns, oder?
Genau.
Können wir nicht machen. Das
ist nicht in eurem Kompetenzbereich,
nein.
Genau.
Was wir aber noch gemacht haben, das hat auch Markus danach eine E-Mail geschrieben, weil im Konzept Wolf Schweiz ist eigentlich noch Cora aufgeführt. Sie ist eigentlich die Beratungsstelle für die Kantone betreffend Wolf, also betreffend Wolfwissen generell. Und auch Beratung in solchen Situationen. Und wir haben, diese Dame hatte am 29. Januar, das ist auch ein paar Tage nach dem Vorfall gewesen, 6 Tage, der Südostschweiz ein Interview gegeben, wo man sie gebeten hatte, den Vorfall noch einzuordnen. Und da hat sie gesagt, ja, die Erwachsenen, also das so Fazit war dann, die Erwachsenen hätten richtig reagiert und das wäre schon ein problematisches Verhalten gewesen. Das wollten wir von ihr wissen, worauf sich ihre Beurteilung abstützt, ob sie als Cora auch vor Ort gewesen sei. Weil ich hatte noch mit dem Wolfs hier in Rücksprache gehalten, habe gedacht oder habe gefragt, müsste da nicht ein offizielles Protokoll von einem so gewichtigen Vorfall erstellt werden? Weil seit 30 Jahren wäre es der erste Vorfall, der so eine Dimension angenommen hätte. Das muss doch sauber dokumentiert werden. Da muss doch ein Spezialist vom Bund hinzugezogen werden. Und dann haben wir nachgefragt, seid ihr auf Platz gewesen oder worauf beruht eure Beurteilung? Und dann kam zurück, ja, es ist ja niemand auf Platz gewesen, außer die Augenzeugen. Da konnten auch wir nichts mehr sichern oder feststellen, sogar wenn wir gegangen wären. Und sie hat dann aber auch ganz klar gesagt, ja, diese Annäherung, das können natürlich, das können wir schlussendlich nicht wirklich sagen, wie nahe das gewesen wäre und ob das Richtung prädatorisch gegangen wäre. Das hat sie uns bestätigt.
Es stand ja jetzt irgendwie eine kurze Zeit im Raum, dass es einen Wolfsangriff gegeben hat. Wurde das jemals korrigiert von den Behörden? Also gab es da eine neue Einschätzung der Bewertung, nachdem ihr eure Ergebnisse vorgelegt habt?
Also was wir von der Wildhut, also vom Amt, wissen, dass der Leiter dort, der nicht den Vorfall nicht als Angriff eingeschätzt hat, sondern als eine Nahbegegnung, also eine zu wenig Scheu vor dem Menschen.
Okay.
Ein problematisches Verhalten, ja.
Der Angriff ist jetzt vom Tisch?
Ja, das ist okay. Offiziell vom Tisch, wurde aber so natürlich nie kommuniziert.
Okay. Also wie nimmt denn die Schweizer Öffentlichkeit aus eurer Sicht dieses Thema wahr? Wie ist das da angekommen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil jetzt wurde ja der eine Wolf bereits erlegt. Die Abschussgenehmigung wurde um weitere 30 Tage verlängert. Aber für den zweiten Wolf nur in dem Fall, falls sich ein problematisches Verhalten vom zweiten Wolf wiederholen sollte. Der wurde aber nicht mehr gesehen. Die Wildhut hat sich jetzt auch zurückgezogen, weil sie einen Monat lang wirklich täglich Tag und Nacht präsent war in dieser Region. Was aber auffällig war, sind bereits neue Medienberichte erschienen. Und zwar sind kürzlich eine Hirschkuh und ein Hirschkalb gerissen worden in Wallenstadt. Das ist im Kanton St. Gallen, nicht allzu weit von Glarus entfernt. Und dort wurden dann Leute interviewt, was sie davon halten. Dann kam genau die Reaktion: Ja, wir sind jetzt selber ein bisschen unsicher. Es war ja da der Fall Elm mit dem Kind. Und wir wissen jetzt nicht so, ob wir unsere Kinder noch rauslassen sollen, da auf der Wiese spielen, ist der Wald in der Nähe. Und die Wölfe, die haben ja jetzt diese Tiere hier hinter dem Haus gerissen. Das ist genau die Problematik, wenn sowas geschieht. Danach bleibt das Negative in den Köpfen zurück und quasi, dass die Wildhut und das Amt für Jagd und Fischerei gesagt hat, das war kein Angriff, sondern das war einfach eine zu verlorene Scheu vor den Menschen, ist ein bisschen zu nahe gekommen. Das wird dann schon wieder zur Seite geschoben. Eigentlich bleibt die Angst dann übrig.
Ja, war noch bezeichnend, es war auch eine Bäuerin, die diese Aussage gemacht hat von den Kindern, die draußen spielen. Also ich hatte da ein Déjà-vu oder von dem her. Und es hat vorangegangen noch ein Interview mit einem Hausbesitzer dort gehabt. Und der hat sich sehr moderat geäußert und gesagt, das kann passieren und die tun ja nichts. Also von dem her sehr gelassen reagiert auf den Vorfall.
Ja, danke Rolf für die Ergänzung. Er hat nämlich noch gesagt, wir wissen ja eigentlich, dass die Wölfe nicht den Leuten hinterher gehen.
Genau.
So. Aber die Bäuerin hat dann gesagt, ja, wir haben Tiere und unser Kind spielt dann auch draußen und jetzt sind wir etwas verunsichert.
Okay.
Also es geht eben auch noch eine Stufe höher, oder? Wir haben eine Partei in der Schweiz, die ist gar nicht gut zu sprechen auf dem Wolf. Und dort haben wir einfach das Gefühl, dass das ist wie im Parteibuch drin festgeschrieben, wie man kommunizieren muss zum Thema Wolf und dass man das immer wieder nennen muss. Und sobald mal was ist, was ein bisschen Fleisch im Knochen hat, dann wird das immer und immer und immer wieder gebracht. Also das wird selbst von unserem Bundesrat eigentlich mantrisch wiederholt, seine Aussagen, die zum Teil falsch sind oder nicht ganz richtig. Mhm. Also das hat ein bisschen System, oder? Man sieht das auch in einem anderen Kanton, der heißt Kanton Schwyz. Dort hat diese Partei auch eine Initiative gestartet zur Regulierung der Großraubtiere, eigentlich sehr drastisch formuliert auch. Und die Regierung hat dann so quasi einen Gegenvorschlag gemacht und die Regierung ist halt auch mehrheitlich rechtsorientiert dort, welcher die meisten dieser Anliegen aufnimmt, die da formuliert werden. Und mit diesem Trick haben sie dann die Initiative zurückgezogen. Also wird das Gesetz angepasst, oder von Amtes wegen, eigentlich mit den meisten ihrer Argumente. Und das Volk müsste jetzt das Referendum ergreifen, wenn man das nicht so haben möchte. Und im Kanton Schwyz, das ist so ein kleiner Kanton, und dort Referendumstimmen zusammen zu diesem Thema, das dürfte sehr, sehr schwierig werden. Also es dünkt einem dort, das ist auch richtig orchestriert, die ganze Hetze gegen den Wolf. Das ist nicht rein zufällig. Also das geht fast nicht mehr. Also das muss irgendwie Strategie dahinter haben. Und das ist das, was uns eben auch so wütend macht am Ende des Tages, dass wir praktisch keine Handhabe haben, gegen das vorzugehen. Also wir haben die Mittel nicht dazu. Wir haben wahrscheinlich auch nicht die gesamten Kompetenzen, die es bräuchte, dazu hin. Und dass wir hier wirklich gegen einen sehr starken Gegner antreten müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, mit diesen 9 Seiten haben wir mal gezeigt, Obacht, Leute, also ihr könnt nicht einfach alles machen. Wir schauen genauer hin und wenn wir Möglichkeit und Gelegenheit auch haben, wenn wieder so etwas Ähnliches auftaucht, dass wir uns wieder die Mühe und die Arbeit nehmen, hier genauer hinzuschauen. Und das ist, glaube ich, so die Quintessenz vom Ganzen. Auch wenn ihr per se nichts erreicht haben für die Wölfe, das tut natürlich weh für jeden Wolf, aber vielleicht ist das ein bisschen mehr in den Köpfen, auch vor allem auch die Stellen, die wir vom Amtes wegen hier kontaktiert haben. Es gibt Gruppierungen, die das ein bisschen genauer nehmen und man kann da nicht einfach machen, wie man will, weil mit dem neuen Jagdgesetz haben die Kantone sehr viel mehr Möglichkeiten und müssen nicht mehr den Bund fragen auch. Und wenn die Rückstufung des Wolfes noch auch in der Berner Konvention geschehen ist, dann haben sie eh sowieso freie Hand, plus minus. Also das dürfte dann nochmal schwieriger werden. Mhm. Also das ist so quasi auch ein bisschen ein Resultat unserer Arbeit.
Naja, gleichwohl bleibt es ja ein sensibler Fall. Ihr habt den jetzt aufgedeckt, ihr habt erkannt, dass da etwas nicht stimmt. Also euer Misstrauen war berechtigt. War es denn das erste Mal, dass sowas auf den Tisch kommt? Oder ist das eher ein Puzzleteil in einer Gesamtentwicklung?
Es ist eben so, dass bei uns die großen Organisationen, die haben ja auch Einsprachemöglichkeiten von Amtes wegen, oder? Die haben das sogenannte Verbandsbeschwerderecht. Also die dürfen offiziell gegen solche Entscheide vorgehen. Und die tun natürlich schon auch etwas, aber die kommunizieren einfach sehr, sehr dünn, oder? Und dann muss wirklich etwas riesig Großes geschehen, dass die wirklich aktiv werden, dass man auch merkt, dass sie aktiv geworden sind. Also dort geschieht vieles so quasi in den Amts- oder in den Bürostuben und geht nicht an die Öffentlichkeit. Vielleicht eben auch relativ pragmatisch dann entschieden, dass es heißt, ja, das ist zu unbedeutend oder ist halt ein Wolf schade, aber wir haben die Möglichkeiten, die Ressourcen aktuell nicht, also dass dort halt.
Aber es ist wieder mal eindrücklich, das ist eine Sache, die wir bei uns auch beobachten, dass viele, die wichtig elementaren Dinge, die passieren von den kleinen Vereinen und nicht von den großen NGOs, ne? Das bemängeln wir ja auch immer wieder an dieser Stelle, Thomas. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei dir, was du immer wieder zu Recht auch auf den Tisch bringst hier, dass man da schon als kleiner Verein ziemlich alleine dasteht, ne? Wenn es hart auf hart kommt.
Ja, leider, da geht es den Wolfshirten nicht anders wie hier unter anderem im Freundeskreis freilebender Wölfe hier in Deutschland. Ja, vor allen Dingen braucht es nach solchem einem Fall, das ist ja ein sensibler Fall, ne? Mutter, Kind, zwei Wölfe, ne? Braucht es, glaube ich, jetzt enorme Öffentlichkeitsarbeit auch in der Schweiz. Rolf, du hast es ja schon richtig angesprochen. Letztendlich muss nochmal thematisiert werden, wie verhält man sich, wenn man auf Wölfe trifft? Was ist eigentlich ein unerwünschtes Verhalten beim Wolf? Also was ist wirklich problematisch in seinem Verhalten, aber auch, was ist ein gefährliches Verhalten, dass man das einschätzen kann. Also da braucht es, glaube ich, eine Informationskampagne. Vielleicht könnt ihr ja auch nochmal auf die Medien zugehen und das eigentlich mal einfordern, damit darüber in Funk und Fernsehen berichtet wird, damit solche Fälle nicht so einfach zu konstruieren sind, wie es hier wahrscheinlich passiert ist.
Ich glaube, da rennt ihr aber gegen Windmühlen. Ich glaube, das ist ja gerade das Problem, dass auch diese neuen Seiten.
Die Fälle, ne?
Ja, genau, die sind ja gar nicht berücksichtigt worden. Das war ja auch ein Grund, warum wir ja gesagt haben, wir bringen das im Podcast jetzt mal aufs Tablett. Wir hoffen natürlich, dass viele den hören, weil eure Arbeit, die muss natürlich entsprechend in die Welt rausgetragen werden. Das nützt nichts, wenn das in der Schublade jetzt verschwindet. Das muss bekannt werden. Es muss bekannt werden, A, dass ihr aktiv seid, dass ihr genau hinguckt und das in Zukunft auch tun werdet, mehr und öfter tun werdet. B, müssen die Ergebnisse natürlich bekannt gegeben werden, damit eben nicht die Leute eine Verbindung herstellen zwischen natürlichem Verhalten der Wölfe, sprich sie reißen Wildtiere und einer Begegnung mit einem Kind. Das ist ja da passiert im Nachgang. Da wurde ja dann gesagt, hier wurde ein Reh gerissen. Wir fühlen uns stark erinnert an den Fall mit dem Kind. Ein No-Go. Das muss natürlich von den Medien bestenfalls. Wenn die es nicht machen, müssen wir das tun. Ihr macht das ja auch sehr aktiv bei Facebook. Jetzt gibt's den Podcast. Wir bitten euch, den zu teilen, bitte. Weiträumig und großflächig, damit alle das hören, damit sich diese Arbeit auch lohnt. Denn diese Arbeit ist wichtig, elementar für die Zukunft. Und das nächste ist natürlich, dass wir, und das ist eine gute Idee, Thomas, sollten wir vielleicht jetzt an dieser Stelle tun, wenn die Medien das schon nicht tun, vielleicht mal ganz kurz einordnen. Wir spulen jetzt mal zurück, den Film, sind jetzt wieder da vor Ort in Elm, an dem Tag, als das passiert ist. Die Mutter ist hochgeschreckt, rumgerannt, hat geschrien und so weiter. Wie wäre das denn besser gelaufen? Wie hätte sich denn die Mutter verhalten sollen, wenn da oben 7 bis 50 Meter entfernt auf dem Hügel ein Wolf liegt und das Kind da spielt?
Die Frage würde ich an Rolf und Carmen weitergeben wollen. Weil sie sich ja intensiv mit dem Fall auch beschäftigt haben. Ja. Wie hätte es denn besser laufen können?
Die Tatsache, dass Wolfssichtungen schon gemacht wurden und notabene auch auf dieser Straße, die dort oben durchführt, die Wölfe schon des Öfteren gesehen wurden, wie sie vorbeigelaufen sind, wäre es wahrscheinlich schon sinnvoll gewesen, die Kinder nicht zu weit wegzulassen. Also das hätte ich jetzt mal so angenommen als verantwortliche Person der Kinder. Also dass so kleine Kinder sowieso, dass die nahe bei den Eltern sind. Also dass die nicht einfach freigehen. Das ist vielleicht früher möglich gewesen, aber es gibt halt Veränderungen, oder? Also wir müssen damit leben und man kann sich dagegen stemmen und man kann sich noch 5 Jahre dagegen stemmen. Es wird nicht besser, oder? Also von dem her auch. Und wenn sie noch so klein sind mit den Kindern, das halt altersgerecht mal durchzuspielen, was mache ich, wenn plötzlich so ein Vorfall eintritt, auch für die Eltern? Und eigentlich Petra hat uns gesagt, das Beste ist immer noch einfach stehen bleiben. Also
eben.
Ein Kind sollte halt nicht alleine sein in so einem Fall, aber es kann eben mal sein. Und dann ruhig bleiben in erster Linie mal und abwarten. Weil er hat dann auch gesagt, weißt du, wenn es räuberisch ist, dann hat das Kind sowieso keine Chance, oder? Aber die Chance ist so klein, dass so etwas passiert. Das ist eigentlich hypothetisch unter dem Strich. Also das gibt verschiedene Verhaltensregeln. Also eben dieses Stillstehen, wenn man merkt, dass der Wolf irgendwelche aggressiven Anzeichen gibt und die muss man auch zuerst noch deuten können. Also ich glaube, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein normaler Mensch dem Tier ja nichts Böses will, außer es wäre eine Person, die auf Jagd ist mit einem Hund etc. Das gibt natürlich Stress, oder? Das ist logisch. Aber eigentlich so eine normale Situation, dass der Wolf keinen Anlass hat, auch aggressives Verhalten zu zeigen und dass sich die Situation relativ einfach auflöst, oder wenn man nicht übertreibt. Wenn es dann wirklich zu einer groben Annäherung kommt, dann kann man immer noch versuchen, etwas zu schmeißen etc. Und Peter hat auch bestätigt, dass schlechter Rat ist, sich totzustellen. Bei Braunbären geht das zum Teil, oder? Aber Schwarzbären sicher nicht und bei Wölfen sollte man das auch nicht machen.
Okay. Also es sind ja auch eigentlich gar keine Fälle bekannt, ne, Thomas, wo es irgendwie in irgendeiner Weise in den letzten Jahren, und da verlinken wir auch in den Shownotes wieder mal, wie so oft, die NINA-Studie, es sind ja gar keine Fälle bekannt, dass sich Wölfe irgendwie den Menschen aggressiv oder in Beuteabsicht genähert hätten, Thomas, ne?
Ja, wir wollen das auch gar nicht runterreden. Also auch für unsere Hörer, die diese Podcast hier hören, natürlich müssen wir die Ängste ernst nehmen, die Mutter ernst nehmen, die da vor Ort sich um ihr Kind Sorgen machte, Angst hatte, dahin gelaufen ist, weil das Kind eben offensichtlich auf zu weiter Distanz war. Die Frage ist auch, Rolf, war das eine Touristin, die sich vor Ort nicht auskannte? Ich meine, wenn die Frau da wohnte, eine sogenannte, wie sagt man bei euch, Eidgenossin war, also aus der Bevölkerung war, dann wusste sie ja darum. Ne? Man weiß ja um das Verhalten auf der Alm, in den Bergen, wie man sich verhält. Da lauern ja nicht Gefahren nur durch den Wolf, sondern alle möglichen Gefahren. Ne? Also, wie du hast ja schon gesagt, man hält die Nähe zum Kind, man lässt die Kinder nicht so weit aus dem Aktionsradius heraus, dass man auch Einfluss hat auf das Kind, dass man gegebenenfalls eingreifen kann. Also es war auf jeden Fall jemand, der vertraut war mit den Verhältnissen da vor Ort.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist schon so. Ja, es ist halt einfach, weißt du, wenn es gibt die zwei Möglichkeiten. Entweder ist man bereit, diese Veränderung zu akzeptieren und sich zu orientieren und sein Verhalten neu zu gestalten, oder man sperrt sich einfach, man verneint das Ganze und verpufft die ganze Energie in die andere Richtung, also dass man eben nach Abschüssen ruft, dass man die Politik anruft, sie sollen endlich handeln etc. Aber wer eigentlich handeln muss, sind die Eltern, oder in diesem Sinn, dass sie besser auf die Kinder schauen, dass sie den Kindern erzählen, was so geht und sich selber auch ein bisschen schlau machen, wie man sich verhält bei so einer Begegnung.
Ja, richtig.
Und wie du sagst, also prädatorische Angriffe, die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Das gibt vielleicht das Beispiel in Alaska oder in Griechenland mal. Und dort habe ich die Studien gelesen, wie das genau zu und her gegangen ist. Und das ist tatsächlich prädatorisch gewesen, aber das ist so, so selten und die Umstände sind so, so speziell. Also da muss man sagen, seltener als ein Flugzeugabsturz. Also,
ja, so ist das. Ja. Und Gefahren lauern ja auch in der Großstadt. Ich meine, wenn man jetzt Kinder hier in Berlin hat, mit denen bespricht man das auch, was eine Straße ist, was Autos sind, wie man sich verhält, wenn man Fahrrad fährt. Und genauso sollten das natürlich auch Eltern tun, die zum Beispiel, wie in der Schweiz, dort auf einem Almbauernhof wohnen und die Kinder allein draußen spielen. Die müssen natürlich auch auf die möglichen Gefahren hingewiesen werden. Und da gibt es ja weitaus mehr Gefahren als nur Wölfe. Ich meine, da gibt es auch abschüssige Hänge. Es ist glatt im Winter und da können auch ganz andere Dinge passieren. Alles Dinge, auf die Eltern ihre Kinder natürlich hinweisen müssen und eben halt jetzt dann eben auch auf Katzen, auf Wölfe und auf alles andere, was da so in der Natur rumläuft. Ja, wir haben eindrücklich gesehen in dieser Folge, wie sehr eine eigentlich von der Sache her kleine Geschichte, die sicherlich ernst zu nehmen ist, weil die Mutter war beeindruckt, hatte Angst und so weiter, vollstes Verständnis dafür. Aber wie eine Geschichte unnötig groß geworden ist und für riesige Verunsicherung gesorgt hat, auch bei allen anderen Menschen, die von solchen Dingen betroffen sind, und wie das abermals, und das haben wir auch in diesem Podcast schon so oft bemängelt, von den Medien brav begleitet wurde und noch geschürt wurde, Panikmache, Angst, Unwissenschaftlichkeit, alles Dinge, die eigentlich heutzutage gar nicht mehr sein müssten, anstatt jetzt da einzuordnen, aufzuklären und das Ganze in eine vernünftige Bahn zu lenken, wurde auch hier wieder mit der höchsten Eskalationsstufe gearbeitet, medial. Das ist, glaube ich, heute ganz gut rausgekommen, dieser Podcast-Folge. Und das hinterlässt jetzt bei mir wirklich auch tiefen Eindruck, weil vor allen Dingen eben halt auch ein Wolf dafür, wie ich persönlich finde, unnötigerweise sein Leben verloren hat. Und das finde ich höchst bedauerlich. Was ich großartig finde, ist, dass die Wolfshirten sich jetzt hier richtig hervorgetan haben mit einer fantastischen Arbeit, mit Akribie, mit Durchhaltevermögen, mit wirklich kriminalistischem Gespür, Dinge zutage gebracht haben, die jetzt einfach bekannt gemacht werden müssen, die uns allen zu denken geben sollten. Ja, und ich da sage an dieser Stelle mal ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr das auf euch genommen habt. Und ich hoffe, wir hören mehr von euch in dieser Richtung in Zukunft.
Ja, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und ich glaube, das haben sich die Wolfshirten angenommen. Ja, auch von mir wirklich Dankeschön für euer Engagement. Und ihr seid wirklich super aufgefallen, auch in den sozialen Medien. Ich glaube, auch da muss die Öffentlichkeitsarbeit eben weitergehen. Aber gleichwohl muss man eben auch die Medien in der Schweiz tatsächlich eben anmahnen, hier für mehr Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen. Leider sind auch da hier Parallelen zu uns in Deutschland. Der Wolf über 20 Jahre in Deutschland und trotzdem ist die Bevölkerung so wenig informiert über den Wolf, also überhaupt über die Natur. Und ich glaube, daran müssen wir auch arbeiten, dass die Bevölkerung mehr über die Natur weiß, über Tiere und Pflanzen in unserer Natur, damit es diese Ängste, diese Unsicherheit gar nicht erst gibt, damit die gar nicht erst aufkommen. Und ich glaube, auch das muss eine Aufgabe von uns sein, weiter Informationen zu liefern. Ob die dann angenommen werden, weiß ich nicht. Es geht ja auch um wirklich auch ein Zusammenleben mit der Natur, um Toleranz, um Respekt gegenüber der Natur. Denn letztendlich leben wir ja auch mit den Wölfen in einem Lebensraum, auch bei euch da oben in der Schweiz. Und ich glaube, dementsprechend müssen die Informationen da sein, die eigene Lebenseinstellungen, das eigene Verhalten. Ich glaube, das ist so wichtig und da ist noch leider, leider ganz viel zu tun und deswegen danke, dass es die Wolfshirten gibt.
Danke euch. Den gebe ich sehr gerne zurück. Und ich würde doch auch noch gerne ein kleines Schlusswort hinzufügen, weil ihr habt mir ja gerade zwei Stichworte gegeben. Du, Thomas, hast gerade gesagt, Toleranz und Respekt. Und ich finde, ja, man muss sich schon bewusst sein, dass eben diese Partei oder diese Kreise, wo wir davon reden, die haben eine andere Bewertung dieser Vorfälle, respektive in ihrem Zusammenleben gibt es eigentlich kein Zusammenleben. Auch wenn sie immer sagen, ja, wir sind für die Wölfe, aber die sollen möglichst an unsichtbaren Orten zurückgezogen leben und nur so und so viele von der Anzahl her. Aber sie sagen, die haben keinen Platz in unserem Lebensraum. Und da, finde ich, müssen wir wirklich auch vehement dagegenhalten, weil der Lebensraum ist für alle da. Und der grenzt aneinander und das sorgt für Konflikte. Aber ja, da tun wir unser Bestes, um da mitzuhelfen, die Natur noch besser zu integrieren. Und das andere ist, es wird uns auch oft vorgeworfen, dass wir genau solche Vorfälle nicht ernst nehmen oder runterspielen. Und weshalb wir auch etwas mehr Zeit benötigt hatten für unsere Recherche, war eben genau wegen der Ernsthaftigkeit eines solches Vorfalls. Weil wenn man das wirklich ganz genau abklären will, dann kann man das nicht einfach innerhalb ein paar Stunden erledigen, sondern man muss sich Zeit nehmen, man muss mit den verschiedenen Institutionen reden, wenn man die Gelegenheit erhält, das sehr sorgfältig abklären. Denn wenn es wirklich so ein Angriff gewesen wäre, müsste das dokumentiert werden. Richtig. Und dann müsste man erarbeiten, was ist notwendig, dass so etwas nicht mehr geschieht, was können wir aus einer solchen Situation lernen. Ja. Und das nehmen wir sehr ernst, aber es hat jetzt in diesem Fall einfach auch eine unerwartete Wendung genommen. Und deshalb bin ich froh, ist es auf die andere Seite gegangen und nicht in die erste.
Wunderbar. Ihr seid bei Facebook, dort kann man auch die neuen Seiten, die ihr verfasst habt, nachlesen und euch folgen natürlich. Ne? Ich glaube, das ist genau, richtig, ja. Ihr seid bei Facebook, ne? Genau. Ja. Dann werden wir eure Facebook-Seite verlinken hier in den Shownotes,
ja, doch,
und
gerne.
Werden darauf hinweisen, dass man euch da folgen kann und soll. Dann ist man immer auf einem Laufenden und kriegt mit, was bei euch genau passiert, gerade aktuell. Carmen Müller und Rolf Hilfiger waren das von den Wolfshirten in der Schweiz. Vielen herzlichen Dank. Ihr habt uns wirklich tolle Erkenntnisse geliefert und ich wünsche euch alles, alles Gute. Wir sind ab jetzt verbunden miteinander, vernetzt und werden immer, wenn es was Neues gibt, hier im Podcast für euch die Bühne bereiten, damit ihr darüber berichten könnt. Dankeschön. Tschüss.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Dankeschön auch von mir. Liebe Grüße. Bleibt gesund und ganz viel Erfolg und ganz viel Durchhaltevermögen.
Ja, da können wir von euch lernen.
Ciao, ciao, ihr Lieben.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.